Ihr Lieben, in dem Grundkurs des Glaubens an diesem Wochenende haben wir uns vor allem und recht ausführlich mit einer Geschichte beschäftigt, die vielen von euch bekannt sein dürfte. Sie steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 15 und wir lernen da einiges über den Charakter Gottes, aber auch darüber, wie Menschen sich ihm zuwenden oder auch von ihm abwenden. Und ich möchte die ganze Geschichte lesen und wenn ihr mitlesen möchtet, steht also in Lukas 15 ab Vers 11. Dann sagte Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen. Vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zum Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte: Was ist denn da los? Der antwortete ihm: Dein Bruder ist zurückgekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater: Sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nicht mal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Wir haben eine Geschichte, die erzählt wird von einem Vater und zwei Söhnen. Und die beiden Söhne stehen vor der Frage, wie stehe ich zum Vater? Und das ist die Frage, die jeder von uns beantworten muss. Wo stehe ich? Worauf baue ich mein Leben? Was trägt mich? Wonach richte ich mich aus? Und schließlich auch, wie stehe ich zu Gott? Die Antwort auf diese Frage kann uns niemand abnehmen. Und die ist auch nicht einfach schon klar, aufgrund unserer Familie oder Herkunft oder Prägung oder was auch immer. Gott lädt uns ein in seine Familie, Söhne und Töchter zu sein. Und wenn deine Eltern schon dabei waren, ist das wunderbar. Aber wie wir immer wieder sagen, Gott hat keine Enkelkinder. Jede Generation, jeder Einzelne ist eingeladen, selber zu kommen. Und er fragt jeden Einzelnen, wie stehst du zu mir? Gott lädt uns ein. Ich habe das am Anfang vom Gottesdienst schon gesagt. Und das fordert uns dann heraus zu einer Antwort. Ja, wie reagieren wir? Ich weiß nicht, ob du in der Schule mal solche Zettelchen gekriegt hast. Ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Kommt dann darauf an, von wem der Zettel kommt. Ne, da steht jetzt kein Name drauf. Wie man sich dann freut über so eine Nachricht. Ich weiß noch, wir haben jemanden, der gehört zur Gemeinde, der kam, war nicht lange in Deutschland, war noch nicht so sicher in Deutsch und wurde in der Schule gefragt, willst du mit mir gehen? Und er fragte dann zurück, wohin? Und das Mädchen war ziemlich beleidigt. Ich dachte, es ist eigentlich die klügste Frage, die man an der Stelle stellen kann. Gott schreibt keine Zettelchen wie den hier, aber die ganze Bibel ist seine Einladung, sein Angebot an uns. Wenn du willst, der Zettel, der unter der Schulbank zu dir durchgereicht wird, wie stehst du zu mir? Wir lesen, wir hören von seiner Liebe für jeden einzelnen Menschen, das heißt auch für dich. Er sucht Beziehung mit dir. Nicht, weil er sonst einsam wäre, weil er sonst Mangel hätte, sondern weil er dich liebt und weil er dich bei sich haben will. Er will Vater sein für uns, er will uns zu seinen Kindern machen, er will uns mit einer mütterlichen Liebe lieben. Er will uns Leben schenken, das diesen Namen verdient. Leben im Überfluss in dieser Welt und in der nächsten Welt. Er lädt uns ein. Die andere Seite, und das ist, für manche kann es überfordernd auf uns wirken, er lässt uns ein geradezu verstörendes Maß an Freiheit. Also manchmal beten Leute, Herr, schenk doch, dass es genau eine Antwort gibt. Ich schreibe Bewerbungen und ich möchte genau nur eine Antwort haben. Also überhaupt eine ist ja super, aber so, ich will mich da nicht entscheiden wollen, ist eigentlich, steckt dahinter. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gedacht oder gebetet hast. Er lässt uns Freiheit. Hier ist in dieser Geschichte in Lukas 15, lesen wir von dem jüngeren Sohn, der es sich in den Kopf setzt, sich selbstständig zu machen. Und wie er zum Vater kommt, ist übrigens skandalös. Also heute hier sagt vielleicht auch ein Vermögensberater, ja, man könnte das Haus ja schon mal frühzeitig überschreiben, dann spart man womöglich Erbschaftssteuer oder so. So wie der Sohn hier zu seinem Vater kommt und sagt, zahl mir das Erbe aus, sagt er eigentlich, du bist für mich schon tot. Weil das ist eigentlich der Punkt, wo das Erbe ausgezahlt wird. Er sagt so, das ist für mich erledigt, ich will da nicht mehr drauf warten, für mich bist du schon irgendwie jenseits und ich will jetzt das Geld haben. Das Schockierende ist, dass der Vater ihn lässt. Also es geht hier nicht um gute Familienetikette in der Geschichte und Ratgeber dafür, Oder darüber, darum, dass es wichtig ist, dass Kinder sich auch mal von ihren Eltern lösen irgendwie. Da ist nicht entwicklungspsychologisch nicht zwingend, dass die dann auch das Familienvermögen verschleudern an der Stelle. Aber es geht ja um unsere Haltung Gott gegenüber. Wie stehst du zu ihm? Und wir lernen hier, wenn du dich abwendest, wenn du sagst, nein, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, dann lässt er dich ziehen. Und zwar nicht etwa, weil du ihm gleichgültig wärst. Und kann ja jeder gehen und gehen, kommen und gehen, wie er will. Mir eh egal. Nein, das sehen wir ja an seiner Reaktion. Auch als der Sohn wiederkommt. Er war tot und er ist wieder lebendig. Aber er lässt ihn ziehen. Wir können uns von Gott distanzieren. Wir können ihm die Freundschaft kündigen. Wir können ihn für tot erklären. Sogar Theologen gegeben, die das gemacht haben. Und wie der Vater in der Geschichte, hält er uns nicht zurück. Er zwingt uns nicht zu bleiben. Er ballert uns nicht zu mit Vorwürfen. Was fällt dir eigentlich ein? Du könntest ja auch mal dankbar sein, selbst wenn es richtig ist. Ne? Und übrigens auch den älteren Sohn, der ja angeblich so gehorsam ist und sich ihm dann öffentlich widersetzt, den zwingt er auch nicht. Er sagt so, jetzt wird hier gefälligst gefeiert. Sondern er ringt um ihn, er wirbt um ihn. Liebe braucht Freiheit. Ja, wenn du Liebe willst, ohne Freiheit ist sie keine Liebe mehr, sondern irgendwas Schreckliches. In Glaubensdingen darf es keinen Zwang geben. Da hat es leider immer wieder ganz andere Haltung gegeben. Manchmal haben auch Nachfolger von Jesus da etwas zu gut gemeint und wollten gerne nachhelfen, hoffentlich aus den besten Motiven, und haben viel kaputt gemacht damit. Aber Gott gibt uns frei. Zur Freiheit gehören dann auch Konsequenzen. Ja, du kannst gerne es ist nicht legal, aber es ist möglich technisch mit 100 durch die Innenstadt zu fahren, aber du wirst wahrscheinlich an der Straßenecke irgendwo landen. Ich kann mich nicht von Gott abseilen und ihn dann für diejenigen, die schiefgehen in meinem Leben, die Verantwortung in die Schuhe schieben. Dann wird er sagen, ja, kann er sagen, ja, Moment mal, du wolltest ja gerade mich nicht dabei haben. Und das heißt auch, und das muss ich auch sagen, auch wenn es um die Ewigkeit geht, ich habe eben gesagt, er will uns Leben schenken, das den Namen verdient, Leben in Fülle, in dieser Welt und in der nächsten, aber er respektiert unsere Entscheidung, auch wenn es um die Ewigkeit geht. Also, man kann die Frage ja unterschiedlich stellen. Ich will es so formulieren, wenn du in diesem Leben mit diesem Gott, der sich in Jesus Christus offenbart, nichts zu tun haben willst, dann wird er dich nicht zwingen, dann auch noch die ganze Ewigkeit mit ihm zu verbringen, wenn du die paar Jahre hier schon nicht bei ihm sein wolltest. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat es mal so auf den Punkt gebracht, es wird am Ende nur zwei Sorten von Menschen geben. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Okay, du hast Unabhängigkeit von mir gewählt, bitte. Und er sagt es wiederum, er sagt es nicht sarkastisch oder bitter oder so, sondern mit gebrochenem Herz, aber er lässt dich ziehen. Er gibt uns frei, aber er ist nicht gleichgültig dabei. Er sucht uns, er liebt uns, er will uns mit seiner Liebe beschenken und nach Hause lieben. Paulus schreibt dann im Römerbrief, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, zur Umkehr, zur Kehrtwende, wie der Sohn sie hier dann erlebt. Also er fragt dich, willst du mit mir gehen durch dieses Leben und durch die ganze Ewigkeit? Und das ist dann die Frage an uns, an mich, an dich, was ist denn deine Antwort? Wie entscheidest du dich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also hier ja, nein, vielleicht, nicht ganz so in diesem Muster, aber doch drei unterschiedliche Haltungen, die ich Gott gegenüber einnehmen kann. Und im Grundkurs haben wir die schon kennengelernt und ich will sie euch auch nochmal vorstellen. Wir finden sie in dieser Geschichte, in Lukas 15. Das erste ist eine komplette Ablehnung. Also wir haben hier so eine kleine Schaubild, das soll natürlich was symbolisieren. Der jüngere Sohn sagt zum Vater, du bist für mich gestorben. Hier ist, also der Kreis hier in dem Bild soll unser Leben beschreiben. Das Kreuz soll Jesus beschreiben, der ist außerhalb vom Leben dieser Person. Und dann gibt es da diesen Polsterstuhl, das soll einen Thron darstellen, also der Lebensthron. Die Frage ist, wer hat das Sagen in deinem Leben? Wer sitzt, man könnte auch ein Steuerrad da hinmalen, ja? Wer ist am Lenker? Und da ist das ein dickes E, das steht für Ego, also das dicke Ich. Er sagt, ich bestimme. Es heißt nicht, dass das ein wahnsinnig egoistischer Mensch ist, aber jemand, der doch sagt, ich bestimme hier selber, was abgeht. Und übrigens, Jesus kenne ich vielleicht, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber der hat eigentlich nichts zu melden, kommt in meinem Leben eigentlich nicht vor. Also, ne, das heißt nicht, dass du noch nie von ihm gehört hast, aber er hat dir überhaupt gar nichts zu sagen. Er hat keinen Einfluss auf deine Lebensgestaltung. Und das ist also das, was der jüngere Sohn macht. Er sagt, Vater, ja, gibt es irgendwie, aber das ist von früher, habe ich nichts mehr mit zu tun, ich bestimme selber. Und dann gibt es eine Wende. Wir hören das Angebot von Gottes Liebe, von seiner Gnade, von seiner Vergebung. Wir hören, es gibt einen anderen Weg, es gibt einen Weg nach Hause. Und dann ist es möglich, dass ein Wechsel stattfindet. Dass ich gebe den Thron frei und sage zu Jesus, du sollst Herr sein, du sollst bestimmen, du sollst das Sagen haben in meinem Leben, ohne Kompromisse. Wir hatten mal jemanden in so einem Grundkurs, der sagte dann, ja, gäbe es nicht so eine Möglichkeit, dass wir da beide zusammen auf dem Stuhl sitzen. Das funktioniert nicht. Hier gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Jesus besitzt die innere Machtzentrale in meinem Leben. Und ich sage, ja, mein ganzes Leben soll nicht nur ein religiöser Bezirk irgendwie, ne, da bist du zuständig, aber wenn es um Geld oder um meine Beziehungen oder sonst was geht, hast du nichts mit zu melden, sondern mein ganzes Leben soll unter deiner Herrschaft sein. Es geht um eine Machtfrage hier. Es geht nicht um religiöses Brauchtum, ja, sondern wirklich um Macht. Wer hat das Sagen? Und das kann ein echter Struggle sein, hier Jesus wirklich Herr sein zu lassen. Wie passiert das? Bei dem Sohn lesen wir, er geht in sich oder er kommt zur Besinnung, je nach Übersetzung. Er erinnert sich an das, was er weiß von dem Vater, an die Großzügigkeit, an den Reichtum, die Fülle, die es beim Vater gibt. Und er sagt, er denkt nicht nur darüber nach und sagt, ja, ich war halt blöd, sondern er macht sich auch auf den Weg und wendet sich, geht zurück zum Vater. Und beim Vater spaziert er nicht einfach rein und sagt, hallo, jetzt bin ich übrigens wieder da, sondern er bekennt seine Schuld. Er sagt, ich bin es nicht wert, dass du mich wieder annimmst. Genau genommen bittet er ihn sogar nur, ja, wieder als Tagelöhner bei ihm anzufangen. Er erhebt keinen Anspruch mehr auf die Sohnschaft. Aber er bekennt seine Schuld vor ihm. Und wenn ich zum himmlischen Vater nach Hause kommen will, passiert das genauso. Ich kehre um, das ist kein geografischer Weg in dem Sinne, aber eine innere Wende. Ich richte mein Leben, mein Herz, meine Gedanken in eine neue Richtung aus, nämlich auf Jesus hin. Und ich sage ihm, ja, das, was ich hier gemacht habe, das entsprach nicht deinem Willen, es entsprach nicht deinem Plan. Ich bekenne dir das als Schuld. Und ich sage, bitte vergib mir. Und ich darf erfahren, er tut es tatsächlich. Er nimmt diese Schuld. Er lässt dich nicht da drin. Er lässt dich auch nicht da erstmal ein bisschen Wasser schlucken. So. Dann sagt er, sollst mal sehen. Hast dir selber eingebrockt. Sondern er holt mich da raus. Jesus, ich habe es eben schon mal gesagt, als ich hier ans Kreuz eingeladen habe. Er hat am Kreuz deine und meine Schuld getragen. Er hat die ewigen Konsequenzen meiner Sünde auf sich genommen. Als er dann schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da erfährt er diese Trennung von Gott, die eigentlich meine wäre. Und ich kann frei werden. Und wir sind schon einen Schritt gegangen heute, einige von uns. Und es besteht weiter die Möglichkeit, du kannst Dinge, die du ihm bringen willst, die du bekennen willst, hier ans Kreuz bringen. Du kannst sie einfach aufschreiben, einige sind später gekommen, hier liegt Papier rum, oder du, vielleicht hast du selber was dabei. Du kannst es einfach kurz auch notieren. Sag, dass ich da, wie ich da mich verhalten habe oder dass ich dich da gar nicht einbezogen habe in diesen Bereich meines Lebens. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Und kannst das hier ans Kreuz bringen. Sag, ich gebe es dir. Und ein zweiter Schritt ist dann zu sagen, ich lege mein Leben ganz bewusst in deine Hände, Jesus. Es soll dir gehören. Ich habe das bei den Sorgen gesagt. Ich zeige es dir nicht nur und sage, hast du mal einen Tipp? Und dann gehe ich wieder nach Hause. So, wenn du zu irgendeinem Berater gehst, sondern du übergibst Eigentum. Hier findet ein Herrschaftswechsel statt. Du sollst jetzt bestimmen in meinem Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme dich an als meinen Herrn. Bestimme du mein Leben von jetzt an. Oh, das ist die Einladung. Es gibt verschiedene Formen, diesen Schritt zu gehen. Wir laden immer wieder ein zur Taufe. Das ist eigentlich im Neuen Testament der Ort, wo dieser Herrschaftswechsel stattfindet. Wir sagen, das alte Leben wird im Wasser begraben. Tauchen wir unter und das neue Leben, was Jesus uns schenkt, kommt aus dem Wasser raus. Vielleicht merkst du, dieser Schritt ist der nächste Schritt für dich. Dann sprich uns gerne an. Wir können jetzt im Sommer gerne wieder einen Termin an der Lahn machen und da taufen. Also hier gibt es auch ein Becken, aber normalerweise gehen wir immer gerne in die Lahn. Aber dieses Gebet, ich gebe dir mein Leben, das kannst du heute sprechen. Da musst du nicht bis Sommer warten. Können notfalls auch heute oder morgen noch an die Lahn gehen, aber das, können wir drüber reden. Es gibt noch eine dritte Haltung, über die ich aber reden will. Und die wird manchmal mit dieser zweiten verwechselt. Und das ist leider eine verheerende Verwechslung. Und ich nenne das den religiösen Irrtum. Ja, vielleicht hat sich das mal verwirrt, das ist auch, ich dachte, Christen sind religiös und dann hast du Christen getroffen, die gesagt haben, nee, ich bin aber gar nicht religiös. In diesem Sinn meint religiös dann, ich strebe selber danach, irgendwie vor Gott gut dazustehen. Ich mache bestimmte Dinge, damit Gott mich annimmt. Und das ist das Gegenteil von dem Weg, den Jesus zeigt, den das Evangelium zeigt. Denn da heißt es gerade, du kannst es nicht und du musst es auch nicht selber schaffen, sondern Gott schenkt dir sein Leben. Ich erkläre das Bild gleich, aber diesen religiösen Irrtum, den sehen wir bei dem älteren Sohn in der Geschichte. Ja, der hat nie den väterlichen Hof verlassen, geografisch, und er war doch weit weg. Ich sage an der Stelle immer, er war immer im Haus des Vaters, aber er war nie beim Vater zu Hause. Er war immer im Haus des Vaters, aber er war nie beim Vater zu Hause. Merkt ihr den Unterschied? Und er glaubte, dass er seine Stellung beim Vater hätte, weil er so fleißig ist, weil er so gehorsam ist, weil er nie Widerworte gibt bis auf diesen Tag. Treue Pflichterfüllung. Und dann, wenn du denkst, das sind die Spielregeln, ja, ich darf hier sein, weil ich das und das und das getan habe, dann bist du natürlich logischerweise schockiert, wenn dann so ein junger, kleiner Bruder da wieder auftaucht, der alles versaut hat und dem dann sofort das gemästete Kalb, was also so für den speziellen Feiertag reserviert war, geschlachtet wird. Und der wird einfach so als Sohn angenommen. Der hat doch gar nichts dafür gearbeitet. Was habe ich denn dann die ganze Zeit gemacht hier? Das ist eine gute Frage. Also das ist die Haltung, die auf die Frage, bist du Christ, antwortet, ich bemühe mich. Aber im Christsein geht es nicht im Kern um das Einhalten von Regeln, sondern es geht um diese Liebesbeziehung zum Vater. Und das wird dann auch mein Verhalten verändern. Der Ältere glaubt, er wird angenommen, weil er gehorsam ist. Aber richtig ist, wir werden Gott gehorsam, weil wir angenommen und geliebt sind bei ihm. Okay, merkst du den Unterschied? Übrigens steckt auch der jüngere Sohn in diesem religiösen Irrtum drin. Nur der Vater lässt ihn dann nicht. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, als der sich auf den Heimweg macht, ich meine, es ist angemessen demütig, insofern will ich ihn gar nicht tadeln, aber er sagt, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, ich habe Schuld auf mich geladen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Also das, was er an finanziellem Schaden verursacht hat, will er irgendwie abarbeiten durch seine Arbeit. Das, was an Beziehungen kaputt gegangen ist, erwartet er gar nicht, dass es wiederhergestellt wird. Er will jetzt arbeiten dafür, dass er wieder irgendwie da auf dem Hof sein darf. Also ich muss die Anerkennung des Vaters mir erarbeiten. Ich muss meine Schulden abzahlen. Ja, ich verlasse mein gottloses Leben und jetzt will ich aber alles richtig machen. Und die Tragik in dieser Geschichte wäre, wenn der Vater ihn ließe, die Tragik, aber da, wo Menschen machen es immer wieder, ist, ich breche von den Schweinen auf, um zum Vater zurückzukehren, aber ich komme gar nicht ins Vaterhaus, sondern ich bleibe im Tagelöhnerhaus hängen. Ja, kennt ihr das auf so alten Höfen, da gibt es dann so ein Gesindehaus oder so. Und ich bleibe da hängen, ich schaffe es nicht bis ins Vaterhaus. Weil ich denke, das ist das Höchste der Gefühle, was mir zusteht. Dass ich ein Knecht bin, aber nicht ein Sohn oder eine Tochter. Und das ist meine Frage an dich, wenn du dich Christ nennst. Bist du im Haus des Vaters? Ja, bist du beim Vater zu Hause? Weißt du, dass du angenommen und geliebt bist als Tochter, als Sohn? Oder bist du im Tagelöhnerhaus abgestiegen und arbeitest für etwas, was dir längst gehört? Das ist die Tragik dabei. Wir versuchen uns was zu erarbeiten, was Gott uns längst geschenkt hat. Dann ist meine Einladung, mach dich heute auf. Der Vater wartet auf dich. Also, dieses Schaubild hier ist, Jesus ist im Leben. Ja, das ist ja toll, im Gegensatz zu dem ersten Bild. Jesus ist wichtig irgendwie. Er spielt eine Rolle, er kommt vor. Das ist ja prima, aber letztlich habe ich selber das Sagen. Also, ne, ich bete auch mal, ich gehe auch in Gottesdienst, ich bin vielleicht Teil einer lebendigen Gemeinde, aber letztlich bestimme ich selber. Und das kann man ganz gut tarnen als dieses Zweite, wo ich umgekehrt bin. Ich weiß dann, wie man redet und so, aber im Grunde bin ich immer noch der Boss. Wenn es hart auf hart kommt, es mich was kostet, sage ich, nee, Moment mal, so nicht. Wo kommen wir denn da hin? Ich bemühe mich, alles zu erfüllen, alles einzuhalten, aber und Jesus darf mir auch dabei helfen, aber mehr eben nicht. Und ich stecke in einem doppelten Irrtum, nämlich zum ersten überschätze ich meine eigenen Möglichkeiten. Ich überschätze meine eigenen Möglichkeiten. Ich denke, ich kann gut genug sein, dass das reicht für Gott. Und er dann sagt, nee, ist alles in Ordnung bei dir. Aber in Wirklichkeit bleibe ich immer auf seine Gnade und auf seine Vergebung angewiesen. Also wir überschätzen unsere Möglichkeiten. Zum anderen unterschätze ich die Liebe des Vaters. Ich denke zu groß von meinen eigenen Möglichkeiten und ich denke viel zu klein von seiner Liebe. Denn der erwartet gar nicht, dass du erst alles in Ordnung bringst. Ja, Ja, Leute sagen, ja, ich Abendmahl, okay, aber vorher muss ich mein Leben alles in Ordnung bringen. Nein, du gehst ja, weil du seine Gnade brauchst, weil du seine Vergebung brauchst. Er nimmt dich vorbehaltlos an, wenn du zu ihm nach Hause kommst. Du musst ihn nicht durch deine Hingabe beeindrucken. Übrigens, er ist der Schöpfer des Universums. Ich habe jetzt 3 Tage gefastet. Wir sagen, okay, wow, ja. Was macht das für einen Unterschied? Womit willst du ihn beeindrucken? Es ist das freie Geschenk seiner Gnade, dass er dich annimmt. Und er tut es. Er sagt nicht, ne, ein paar hier schon, aber na, ich gucke mir die nochmal genau an. Nein, er hat es versprochen. Für jede Einzelne, für jeden Einzelnen. Und wenn du dich darauf einlässt, erfährst du die wirkliche Freiheit. Erfährst du nicht im fernen Land, so wie das der kleine Bruder hier versucht hat, sondern in der Bindung. Die Freiheit erfährst du in der Bindung an den himmlischen Vater, der dich liebt und bei dem du wirklich frei bist. Als wir im letzten Sommer mit den Rangers auf dem Bundescamp waren, habe ich den Rangers immer wieder gesagt, diese Entscheidung zu treffen, dass Jesus der Herr wird. Kannst du mal aufs vorige Bild gehen. Das ist die zweitbeste Entscheidung deines Lebens. Das ist die zweitbeste Entscheidung deines Lebens, wenn du sagst, Jesus, du sollst mein Herr sein. Die beste Entscheidung deines Lebens, die triffst du gar nicht selber, sondern das ist die Entscheidung, die Jesus für dich getroffen hat, die der Vater für dich getroffen hat und die steht, egal was du machst. Sagt, ja, ich will dich bei mir haben in alle Ewigkeit. Er hat sich für dich entschieden. Und wir sehen in dieser Geschichte den Vater, das wird nicht so genau beschrieben, aber man muss es sich vielleicht so vorstellen, dass der Ausschau hält. Ja, es heißt, als der Sohn am Horizont auftaucht, da sieht er den schon. Gut, vielleicht hat er zufällig aus dem Küchenfenster geguckt, aber ich habe hier eher das Bild vor Augen, dass der immer wieder auf die Veranda geht und den Horizont absucht. Und so kommt er vielleicht heute. Und er hält Ausschau und er wartet auf seinen vermeintlich verlorenen Sohn. Und so wartet der himmlische Vater auf deine Antwort. Und übrigens auch, wenn du in so einem religiösen Ding drin steckst, wartet er darauf, dass du ihm da eine andere Antwort gibst. Und er will dich willkommen heißen. Und er will dich in die Arme schließen. Und himmlischer Vater, wir danken dir für diese Liebe. Wir danken dir, dass du Ja sagst zu mir, zu uns, zu jedem von uns, zu jedem, der noch gar nicht hier ist, der gar nicht über dich nachdenkt. Und dass du rufst und dass du einlädst. Und dass du sehen willst, dass Menschen zu dir kommen. Darauf hoffst, darauf wartest, dass jeder von uns zu dir kommt und ganz Ja sagt zu dir. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, für die du es dir hast alles kosten lassen. Wie Paulus schreibt, Gott erweist seine Liebe zu uns, beweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Sünder waren, als wir weit weg waren bei den Schweinen. Danke, Jesus, dass du alles getan hast. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass bei dir Vergebung ist, dass bei dir neues Leben ist. Halleluja. Amen.